Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Präsident und Minister beim NATO-Gipfel in Ankara. Minister Blanár sieht keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Präsident empfing Rettungskräfte nach Einsatz in Venezuela. Der slowakische Präsident Peter Pellegrini, Verteidigungsminister Robert Kaliňák und Außenminister Juraj Blanár sind am Dienstag zum NATO-Gipfel in Ankara abgereist. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie die Partner der Allianz diskutieren dort über die Zukunft der euroatlantischen Sicherheit, den Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten und ihre Zusammenarbeit. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Stärkung der Investitionen in Verteidigung sowie die Lage in der Ukraine. Am Dienstag wurden aktualisierte Schätzungen zu Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten veröffentlicht. Die Slowakei wird demnach in diesem Jahr etwas mehr als 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung bereitstellen. Der langfristige Plan des Ressorts sieht vor, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2034 zu erreichen und bis 2040 beizubehalten. Der slowakische Außenminister Juraj Blanár begrüßt, dass die übrigen NATO-Staaten erkannt hätten, dass die Ukraine kein Mitglied der Allianz sein kann. Seiner Ansicht nach muss man mit der Ukraine andere Formen der Zusammenarbeit finden. Er bekräftigte erneut, dass die Slowakei das angegriffene Land wie bisher weiterhin mit humanitärer Hilfe unterstützen wird. Blanár erklärte dies am Dienstag gegenüber den Medien auf dem Weg zum NATO-Gipfel in Ankara. Die Slowakei werde ihre Unterstützung mit nicht tödlichen Systemen fortsetzen, darunter mit Minenräumsystemen Božena, Baggern, Tankfahrzeugen und Detektoren. Die Feuerwehrleute und Rettungskräfte, die nach dem Erdbeben in Venezuela Hilfe geleistet haben, waren Botschafter der Solidarität, Menschlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft. Dies erklärte das slowakische Staatsoberhaupt Peter Pellegrini am Dienstag beim Empfang des Teams des slowakischen Bergrettungsdienstes im Präsidentenpalais. Die Slowakei habe sich in Venezuela einen guten Namen gemacht, was laut Pellegrini auch die Auszeichnung zu Helden Venezuelas sowie ein Dankesschreiben von der amtierenden Präsidentin Delcy Rodriguez an die slowakische Regierung bestätigen. 15 Feuerwehrleute und 5 Bergretter waren mit 4 Diensthunden vorige Woche direkt im Epizentrum des Erdbebens in Venezuela im Einsatz. Die Stadt Košice hat es unter die 5 Finalisten des Wettbewerbs um den Titel Grüne Hauptstadt Europas 2028 geschafft. Über den Sieger wird am 7. und 8. Oktober entschieden. Košice tritt im Wettbewerb gemeinsam mit den Städten Aalborg in Dänemark, Bielsko-Biała in Polen, Porto in Portugal und Saragossa in Spanien an. Der Oberbürgermeister von Košice, Jaroslav Polaček, bezeichnete den Einzug ins Finale als ein bedeutendes europäisches Zeichen der Anerkennung. Bei der Bewertung werden laut ihm 7 Bereiche berücksichtigt: Luftqualität, Wasser, Biodiversität, Grünflächen und nachhaltige Flächennutzung, Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Lärm, Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Die EU-Kommission verleiht diesen Titel an Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, die herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit vorweisen. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Bratislava wird einer von 2 europäischen Standorten sein, an denen die Ergebnisse der PISA-Studie 2025 veröffentlicht werden. Die Bekanntgabe findet am 8. September statt, teilte Bildungsminister Tomáš Drucker am Dienstag mit. Er bezeichnete dies als einen der bedeutendsten internationalen Momente für die Slowakei. Im September werden hierzulande Vertreter aus den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie Zentralasiens zusammenkommen, um die Ergebnisse der PISA-Studie auszuwerten, einer Vergleichsstudie zur Messung von Bildungsleistungen, die von der OECD durchgeführt wird. Nach Angaben des Ministeriums wird das Treffen Raum für eine fachliche Diskussion über die Möglichkeiten bieten, die Ergebnisse der PISA-Studie in den Bildungssystemen der einzelnen Länder zu nutzen. Zudem soll man aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich benennen und Anregungen aus den Lösungsansätzen anderer Länder gewinnen. Wie der slowakische Bildungsminister erklärte, halten die PISA-Ergebnisse den Bildungssystemen einen Spiegel vor. Sie zeigen im internationalen Vergleich, wie gut die einzelnen Länder in der Lage sind, Kindern die erforderlichen und wichtigen Kompetenzen zu vermitteln. Die jüngsten Ergebnisse machten laut Drucker deutlich, dass die Slowakei im Bildungsbereich entschlossen handeln muss. Die Ergebnisse der PISA-Studie werden Bewertungen in den Bereichen Lesekompetenz, mathematische Kompetenz sowie naturwissenschaftliche Kompetenz liefern, erklärte die Direktorin des Nationalen Instituts für Bildung und Jugend Romana Kanowska. Als unsere 15-jährigen Schüler im April 2025 an dieser Studie teilnahmen, wurden insgesamt mehr als 300 Schulen einbezogen. An der PISA-Studie 2025 waren rund 6000 15-Jährige aus allen Schulformen beteiligt. Neben der bereits erwähnten Lesekompetenz, der mathematischen Kompetenz und der naturwissenschaftlichen Kompetenz beteiligten sich unsere 15-Jährigen in dieser Erhebung auch an einem innovativen Schwerpunkt, dem Lernen in der digitalen Welt. Wie Kanowska sagte, lieferte die Teilnahme an der PISA-Studie viele hochwertige Daten und wertvolle Empfehlungen der OECD für die Bildungspolitik. Diese wurden unter anderem bei der Vorbereitung der Lehrplanreform genutzt, die ab September auf alle Schulen in der Slowakei ausgeweitet wird. Der Bildungsminister bemerkte, dass die nächste PISA-Erhebung in 3 Jahren stattfinden werde. Die Slowakei will dabei auch die finanzielle Kompetenz ihrer Schüler überprüfen lassen. Drucker betonte das Ziel, diese Bestrebungen langfristig zu verankern, unabhängig davon, wer gerade an der Macht ist. Man wolle das slowakische Bildungssystem zu einem der leistungsfähigsten Bildungssysteme Europas entwickeln.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. An den Reglern sitzt heute Tonmeister Abdul Arut und am Mikrofon begrüßt Sie Kerstin Jakubik. Wissenschaft und Forschung werden schon längst nicht mehr im kleinen Kämmerlein oder in strikt abgegrenzten Gruppen mehr betrieben. Nicht nur die Themen und Probleme, sondern auch die Lösungsfindung gestaltet sich global und nutzt die Synergie weltweiter Forschungsteams, um Innovationen zeitnah und effizient finden zu können. Und auch die Slowakei trägt ihren Teil dazu bei. Hier unsere heutigen Themen. Weltraumschrott oder wertvolle Ressourcen. Plasmaforschung in der Slowakei. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Unter der Lupe.
Weltraumaktivitäten gehen seit einiger Zeit einer neuen Ära entgegen, in der nicht mehr nur von faszinierenden Weltraummissionen, sondern immer mehr auch von Nachhaltigkeit, Service und Recycling direkt auf der Erdumlaufbahn die Rede ist. Obwohl man es mit bloßem Auge nicht sehen kann, hat sich über unseren Köpfen bereits eine unglaubliche Menge an Weltraumschrott angesammelt. Die Angaben zur Menge unterscheiden sich von Quelle zu Quelle, zumeist aber ist die Rede von über 20 oder gar 30.000 Objekten, die größer als 10 Zentimeter sind, und rund 130 Millionen Objekten mit einer Größe zwischen 1 Millimeter und 1 Zentimeter. Das alles schwirrt mehr oder weniger unkontrolliert um unseren Planeten und wird zunehmend zum Problem. Marek Gebura vom Institut für Werkstoffe und Maschinenmechanik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften setzt sich seit 2021 aktiv mit dieser globalen Herausforderung auseinander und kann zusammen mit seinen Kollegen vom Institut sowie mit seinem Start-up Space Scavengers bereits beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Da er seinen eigenen Worten zufolge gern über seine Projekte spricht, trafen wir ihn bei einem Vortrag im Rahmen des Wissenschaftscafés Savinci, das von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften organisiert wurde. Um zu verstehen, warum Weltraumschrott nicht nur für die Forschung, sondern auch kommerziell von Interesse ist, muss man wissen, was da eigentlich so um die Erde kreist.
Es handelt sich hauptsächlich um Aluminiumlegierungen, aber auch solche aus Titan und um Edelmetalle. Dazu kommt eine Menge Elektronik. Also wir finden da eine sehr breite Auswahl an Werkstoffen, wobei die Aluminiumlegierungen eindeutig dominieren.
Und da hier nicht nur die Werkstoffe selbst ihren Wert haben, sondern auch ihr Transport auf die Umlaufbahnen enorme Kosten erfordern, wird aus Weltraumschrott plötzlich ein beachtliches Vermögen.
Laut dieser Studie aus dem Jahre 2023 beträgt der Wert des Weltraumschrotts bei einer Verwertbarkeit von etwa 7.000 Tonnen dieses Schrotts für andere Zwecke zwischen 500 Milliarden bis 1.000 Milliarden Euro.
Doch nicht nur sein Wert macht den Weltraummüll zu einer großen Herausforderung. Er wird nämlich zunehmend auch zu einem Problem.
Ein Problem ist er deshalb, weil er potenziell die Funktionalität anderer Satelliten beeinflusst, die wir nutzen. In der heutigen Zeit gibt es mehr Objekte, die funktionsuntüchtig sind, als solche, die funktionieren. Die funktionstüchtigen Objekte müssen inzwischen den funktionsuntüchtigen schon aktiv ausweichen. Sollten etwa mehrere Kollisionen solcher Objekte kurz hintereinander auftreten, würden dabei viele kleinere Trümmerteile entstehen und eine Kettenreaktion auslösen. Das könnte dazu führen, dass wir viele gewohnte Dinge nicht mehr nutzen können, zum Beispiel das GPS oder die Zeitsynchronisierung, aber auch das Krisenmanagement bei Katastrophen, das Internet der Dinge und Ähnliches.
Die Aufgabenstellung ist dabei klar. Weltraumschrott sollte künftig nicht nur weitgehend minimiert werden, sondern es gilt auch, den existierenden abzubauen oder noch besser, ihn möglichst gewinnbringend zu verwerten. Das scheitert aber bislang bereits am ersten Schritt, nämlich diese Objekte überhaupt irgendwie einzufangen. Erste Versuche mit einer Art Netz oder Harpune sind gescheitert. Die slowakischen Forscher stellen nun eine weitere Möglichkeit in Aussicht, und zwar das Aufschweißen von Bolzen auf Schrottteile im All, um diese damit zu fixieren und sie handhaben zu können. Marek Gebura ist dabei sehr stolz auf die erreichten Ergebnisse.
Diese Schweißtechnik wurde bereits am MIT für die NASA als für solche Zwecke geeignet ausgewertet, also besonders für die Montage und die Fertigung im Weltraum. Was unser Institut Neues dazu beigetragen hat, ist die Fähigkeit, diese Schweißnaht auch durch nichtleitendes Material zu realisieren. Das bedeutet, dass wir auch durch die reale Oberfläche eines Weltraumobjekts schweißen können, die mit einer Farbschicht behandelt, eloxiert oder mit verschiedenen wärmedämmenden Materialien beschichtet sein kann. Diejenigen, die das vor uns versucht haben, sind gerade daran gescheitert. Wir haben es nun geschafft.
Ein vielleicht klein erscheinender, aber wichtiger Schritt, um sich den Schrottteilen im All überhaupt so weit nähern zu können, um weiter mit ihnen zu arbeiten. In der nächsten Runde testen die Forscher des Instituts für Werkstoffe nun ihre Schweißtechnik in Kombination mit dem Roboterarm eines polnischen Unternehmens in einer Hochvakuumkammer, die Weltraumbedingungen simulieren soll. Wie die praktische Anwendung der entwickelten Technologie im Rahmen des Recyclings im All aussehen könnte, beschreibt Marek Gajbura so.
Versuchen wir einmal, uns typischen Weltraumschrott vorzustellen, den man am besten verwerten könnte. Das wäre zum Beispiel die Zweitstufe einer Rakete, also ein Zylinder mit einem Durchmesser von 5 Metern, zwischen 2 und 11 Metern lang, je nach Typ. So ein Raketenteil wiegt zwischen 2 und 5,5 Tonnen. Damit eignet er sich sehr gut zur Wiederverwertung. Dazu stellen wir uns einen kleineren Satelliten vor, der mit 3 Roboterarmen ausgestattet ist. Dieser Satellit würde sich also dem Raketenteil nähern. Der erste Roboterarm berührt das Zielobjekt mit einem Bolzen, den man sich wie eine Metallkralle vorstellen kann. Dabei müssen mehrere Oberflächenschichten bis auf das Metall durchdrungen werden, damit sich der Stromkreis schließen kann. Aus einer Batterie wird dann Strom freigesetzt, der für 2 bis 4 Millisekunden ein Plasma zwischen dem Bolzen und der Oberfläche erzeugt, sodass eine Schweißnaht entsteht.
Ist das Wrackteil erst einmal so fixiert, kommen die Roboterarme 2 und 3 zum Zuge. Einer davon bringt weitere Bolzen auf der Oberfläche an, während der andere Roboterarm mit einem Elektronenstrahl ausgestattet ist und das Raketenteil in Stücke schneiden kann, die jeweils durch einen Bolzen gehalten und in einen weiteren Satelliten mit Transportbehälter bewegt werden können. Auf diese Weise könnte so ein Objekt zerlegt und das erhaltene Material an einen Ort gebracht werden, wo es weiterverwendet wird. Das klingt zwar alles ziemlich einfach, birgt aber noch jede Menge Hürden, die die Forscher bezwingen müssen, sodass bis zur realen Umsetzung noch viel Zeit vergehen wird. Marek Gebura und sein Team haben deshalb auch kurzfristigere Ziele.
Die Europäische Weltraumagentur plant, dass die Kreislaufwirtschaft im All bis 2040 oder 2050 einschließlich Wiederverwertung aktiv sein soll. Da wollen wir mit dabei sein. Aber um auch kommerziell zu überleben, müssen wir auch bei der Anwendung unseres Systems in solchen Bereichen Fuß fassen, die früher realisiert werden. Das wäre zum Beispiel die Wiederinbetriebnahme von Satelliten. Da könnte beispielsweise durch das Anschweißen mit unserem System ein neues Antriebsmodul an einem Satelliten befestigt werden, damit er wieder funktionieren kann.
Aber auch hier gibt es noch jede Menge Aufgaben und Probleme zu bewältigen. So etwa muss ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, der eine Kreislaufwirtschaft im All nicht nur möglich, sondern auch zwingend macht. Bislang ist nämlich niemand, der Objekte in den Weltraum schickt, gezwungen, sich auch mit ihrem weiteren Schicksal auseinanderzusetzen. Weiter soll eine Harmonisierung von Satelliten angestrebt werden, die es bislang nicht gibt, um überhaupt umfassende Lösungsansätze finden zu können. Eine weitere Hürde ist die Kommunikation zwischen einzelnen Satelliten, die bislang fehlt. Aus diesem Grund arbeitet etwa das Start-up Space Scavengers an einer Software zur Simulierung einer solchen Kommunikation. Und so fallen noch unzählige Aspekte an. Weltraumschrott ist also ein sehr komplexes Problem, das nur in einer umfassenden, länderübergreifenden Zusammenarbeit bewältigt werden kann. Und dank Marek Gebura und seiner Leute trägt auch die Slowakei ihren Teil dazu bei. Vor unserem nächsten Beitrag machen wir erstmal eine kleine musikalische Pause, die wie immer Musikredakteur Rado Mescher gestaltet. Diesmal bieten wir einen Titel der Band EMT Smile, und zwar Capella.
Oh,
Made in Slovakia.
Zdenko Machala ist ein slowakischer Physiker und Pädagoge der Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik an der Comenius-Universität Bratislava. Seinen Doktortitel erlangte er an der Universität Paris-Süd und an der Stanford University in den USA, war er dann als Postdoktorand tätig. Machala zählt zu den wichtigsten slowakischen Experten auf dem Gebiet der Plasmaphysik. Mehr über seine aktuelle Forschungsarbeit verriet er unserem Kollegen Martin Haraj. Mit seiner Forschungsgruppe spezialisiert sich Zdenko Machala insbesondere auf kaltes atmosphärisches Plasma und seine Nutzung in verschiedenen Bereichen, wie etwa dem Umweltschutz. Zdenko Machala erklärt dazu:
Das Plasma, mit dem ich mich in meiner Forschung befasse, ist der vierte Aggregatzustand. Dieser entsteht bei elektrischer Entladung. Es handelt sich also um ein ionisiertes Gas mit bestimmten Eigenschaften. Bei unserer Forschung nutzen wir die Tatsache, dass bei diesem Vorgang zahlreiche reaktive Teilchen entstehen, besonders oxidative. Diese können wir dann beispielsweise dazu nutzen, um Schmutzpartikel im Wasser oder in der Luft abzubauen oder um Mikroorganismen abzutöten. Es handelt sich um eine sehr reaktive Umgebung, die wir für verschiedene Anwendungen einsetzen.
In der Forschungsarbeit von Zdenko Machala und seinem Team können elektrische Entladungen Bakterien, Pestizide, aber auch Arzneimittelrückstände im Wasser eliminieren. Ziel sind Verfahren der Abwasseraufbereitung, die ganz ohne chemische Eingriffe auskommen.
Genau darum bemühen wir uns. Es wäre sozusagen eine grüne Lösung in dem Sinne, dass wir keine Chemikalien verwenden. Die Teilchen, die das Plasma bilden, sind zwar stark oxidativ, aber sie bestehen nur kurze Zeit. Sie zerfallen wieder und bleiben nicht im Wasser zurück. Es handelt sich damit um eine Lösung, die uns hilft, Arzneimittelrückstände und Pestizide im Wasser, aber auch Mikroorganismen und Luftverunreinigungen abzubauen, ohne dass chemische Residuen zurückbleiben.
Große Aufmerksamkeit erregt sogenanntes plasmaaktiviertes Wasser, das das Wachstum von Pflanzen anregen kann. Das scheint sich als eine Art ökologische Alternative zu klassischen Düngemitteln anzubieten.
Das würde ich gern etwas ausführlicher erklären. Wir erzeugen dieses Plasma in Gasen und überwiegend in der Luft. Luft enthält sowohl Sauerstoff als auch Stickstoff. Es entstehen also reaktive Teilchen aus Sauerstoff, die oxidativ sind. Aber auch den Stickstoff aus der Atmosphäre können wir in verschiedene Formen einbinden, zum Beispiel in Wasser, sodass er anschließend von Pflanzen genutzt werden kann. Wir können elektrische Entladungen also so anwenden, dass dabei in dominantem Maße oxidative Teilchen entstehen, wenn wir Mikroorganismen abtöten oder komplizierte Moleküle von Pestiziden oder Pharmazeutika abbauen wollen. Oder wir können diesen Prozess ein wenig anders abwickeln, um vor allem Stickstoff zu binden. Diesen Stickstoff in Form von Nitraten im Wasser können dann Pflanzen für ihr Wachstum nutzen. Das ist ein umweltfreundlicher Prozess, bei dem wir erneuerbare Energie nutzen und Stickstoff in Wasser binden, der dann von Pflanzen genutzt wird. Oder wir reinigen Wasser. Und wir versuchen natürlich, beide Prozesse zu verbinden. Das heißt, dass wir verunreinigtes Wasser zuerst mit diesen Oxidationsmechanismen des Plasmas reinigen. Gleichzeitig wird das Wasser aktiviert, sodass aus verunreinigtem ein plasmaaktives Wasser entsteht, das für Pflanzen als Dünger verwendet werden kann.
Die Arbeit von Zdenko Machala verbindet Physik, Chemie, Biologie und Medizin. Dementsprechend umfangreich sind auch die praktischen Anwendungsbereiche, in denen Plasma in den kommenden Jahren den Alltag der Menschen beeinflussen kann.
Einer der Bereiche ist eben diese Nutzung in der Landwirtschaft durch die Nutzung des plasmaelektrischen Wegs zur Bindung von Stickstoff für das Agrarwesen anstelle des chemischen Verfahrens zur Herstellung von stickstoffhaltigen Düngemitteln. Ein weiterer Bereich ist der Umweltschutz durch die Wasserreinigung. Genutzt werden kann die Plasmatechnologie, aber auch zur Luftreinigung, vor allem in Innenräumen, wobei es neben der Reinigung auch zu einer Dekontaminierung kommt. Hier ist die von uns vorgeschlagene Plasmalösung sehr wirksam gegen verschiedene Arten von Kontaminanten, zum Beispiel gegen Bakterien, Viren und Schimmel. Zudem wirkt sie gegen chemische Stoffe, die die Luft verschmutzen. Diese Lösung legen wir dabei auch für künftige Weltraummissionen aus, also für die Wiederaufbereitung und Dekontaminierung der Luft in Weltraumstationen auf dem Mond oder auf dem Mars. Wir beteiligen uns mit dieser Technologie also auch an der Weltraumforschung.
An diesem Projekt für ein innovatives Luftdekontaminierungssystem für Langzeit-Weltraummissionen arbeiten Zdenko Machala und sein Team mit der Europäischen Weltraumorganisation der Technischen Universität Košice und Firmen zusammen.
Der dritte Bereich ist die medizinische Nutzung. Einmal geht es da um die Wundheilung, besonders bei Diabetikern, oder um Geschwüre, bei denen Antibiotika oder andere Standardverfahren nicht mehr anschlagen. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit zeigt sich in der Krebsbehandlung. Es scheint nämlich, dass die Plasmatechnologie in der Lage ist, selektiv Tumorzellen zu vernichten. Dies gelang sowohl in Tumoren als auch in Tumormodellen, die wir getestet haben. Normales Gewebe wird dabei nur in geringem Maße betroffen. Es handelt sich somit um eine selektive Methode zur Vernichtung von Tumorzellen. Hier sind allerdings noch jede Menge Forschungsarbeit und klinischen Studien notwendig. Aber auch unsere Kollegen weltweit erzielen in dieser Hinsicht bislang sehr gute Ergebnisse.
Plasmatechnologie ist also sehr vielseitig einsetzbar und an ihrer positiven Nutzung für unseren Alltag wird auch in der Slowakei intensiv gearbeitet. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Tonmeister Abdul Arut und Redakteurin Kerstin Jakubik verabschieden sich von Ihnen und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Tajne povie, strasi v srdci, tak ju chápem.